Die erste Frage, die ich der Runde hier der Gemeinde stellen möchte, ist, wie cool auf einer 10er-Skala findet ihr dieses neue Intro im Vergleich zum alten und warum ist es eine 10? Mein Name ist Nico Backspin, das ist an meiner Seite Konstantin Eckner und Konstantin, what the fuck ist los in der NHL?
Auf einer Skala von 1 bis Wayne Gretzky, wolltest du fragen, ne?
Ja, auf ja. einer Skala von 1 bis die Maple Leafs gewinnen nie wieder eine Meisterschaft.
Schauen wir doch mal auf die Tabellen aktuell. Also die Teams haben so zwischen 18 und 21 Spiele absolviert. Ne? Es variiert ja ein bisschen anhand des Spielplans. Ja. Und deswegen wollte ich nämlich ganz kurz auf die Tabellen schauen. Eastern Conference. Das ganz oben sind ja die New Jersey Devils. Dann scroll ich runter, scrolle runter, scrolle runter. Ah, hier. Toronto Maple Leafs auf 15.
Du Sack. Oh Mann, bohr noch. Was ist da los?
Gut, ich meine, also man könnte es ja auf die Enttäuschung der Playoffs schieben und auf ein paar personelle Veränderungen, aber ja, ist ein bisschen ein unrunter Start. Allerdings muss man auch sagen, die haben 18 Punkte, ne? Also Maple Leafs jetzt. Und zum Beispiel der siebte, Islanders, die ich jetzt auch nicht ganz so krass rate, haben 22 Punkte. Also ruhig
aber
Blut.
Aber es ist wirklich der absolute Wahnsinn, dass sie so ab... Kacken, ich sag, wie es ist hier an der Stelle, ne? Weil sie, ich bin nicht nah genug dran, aber so, es fühlt sich ja nicht immer wie an, jedes Jahr eine Chance, jedes Jahr am Scheitern und dieses Jahr brechen sie ein. Und mein Herz weint.
Das ist ja das Interessante, weil normalerweise haben ja die Maple Leafs mehr so dieses Dallas Cowboys Phänomen aus der NFL. Man ist irgendwie schon kompetitiv und schon dabei und man wirkt so, als könnte man es eventuell schaffen. Also es ist jetzt nicht die Vollkatastrophe bei Toronto für gewöhnlich, sondern es ist eher so, man ist so on the cusp, wie die Amerikaner dann sagen. Also man ist so dran, aber nicht gut genug, aber man ist zumindest dran. Ist ja immer noch was anderes, als wenn du jetzt eben wie manch anderes Team aktuell in der Liga, wie zum Beispiel Calgary, einfach so komplett schlecht bist und meistens abgeschossen wirst.
Ja, ich das Entscheidende daran ist, was du am Anfang gesagt hast, es sind 18 oder in ihrem Fall 19 Spiele gespielt, da ist noch viel Luft nach oben, mit der werden wir uns beschäftigen. Was fällt dir sonst in der, also bevor wir so reingehen, was fällt dir sonst so sportlich auf?
Na jetzt gerade zuletzt Edmonton gegen Ottawa. Stützler hat ja Dreiseitel besiegt, ne, im deutsch-deutschen Duell quasi. Edmonton eh nicht so stark, die haben jetzt 1-5 verloren gerade. Auch da, ne? Also Edmonton als einer der großen Titelfavoriten stolpert momentan so ein bisschen. Haben jetzt ja auch jetzt gegen Columbus 4-5 verloren, wie gesagt, gegen Stützle verloren. Also sah schon mal ein bisschen besser aus bei Edmonton Oilers, aber da interessant im Vergleich zu Toronto, was ich so weiß, Edmonton, die behalten erstmal die Ruhe, weil die wissen, ey, wir sind schon ein gutes Team und sowas kann mal passieren. Easy peasy wird schon noch werden. Ne? Die haben ein bisschen andere Ruhe. Bei den Toronto Maple Leafs habe ich immer das Gefühl, man sitzt immer ein bisschen auf einem heißen Stuhl.
Ja, ist ja die teuerste Franchise der NHL. Ne? Das darf man da ständig vergessen. Und mit der Punktzahl ja schon ein kleines bisschen, das braucht ein bisschen, bis du wieder ins Mittelfeld kommst. Also da steckt schon mehr drin. Auch schon mit der Anzahl von 9 Niederlagen ist bisher in der Saison sind sie top. Aber das Lustige ist, Boston Bruins haben auch schon 9 Spiele verloren und die sind auf 4. Zeigt also, dass diese Liga genauso spannend ist wie auf der anderen Seite, wo ja, also wirklich bis auf die letzten 4, die ein bisschen abgeschlagen sind, ja im Prinzip alle noch in einem gleichen, bis auf Colorado, so in einem gleichen Wulst liegen. Also, jo. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, gerade wo wir uns nämlich befinden. Tabelle schön, Ergebnisse ja, aber eigentlich wollen wir wissen, was rund um diese Liga los ist. Deswegen, wie ist die Lage?
Ein Thema aktuell, was jetzt die Eishockey-Fans bewegt, zumindest wenn es um die Dinge abseits des Eises geht, ist, dass die Tkachuk-Brüder, also Matthew und Brady Tkachuk, die ja doch relativ kontroverse Figuren sind, auch immer mal für einen Fight zu haben sind, ob mit Nationalteam oder auch natürlich mit ihren NHL-Teams, dass die jetzt in eigenen Podcast launchen, Wingman genannt, also so ein Spieler-Podcast, der wahrscheinlich sehr bewusst auch angelehnt ist an New Heights, also den Podcast der beiden Kelsey-Brüder aus der NFL, die ja damit einen Riesenerfolg gelandet haben, also was auch die Hörerzahlen betrifft, was die Viewzahlen betrifft auf YouTube. Die Kelsey-Brüder haben da schon richtig durchgeschlagen. Und ich glaube, das war auch nochmal ein Boost für beide so ein Stück weit. Ich meine, Travis Kelce, klar, ist irgendwie gefühlt der berühmteste Verlobte der Welt momentan. Ja, aber ja, abseits davon, ne, einfach so als auch Personality und auch sein Bruder Jason Kelce ist ja jetzt auch schon so eine Medienpersönlichkeit. Und ich denke, dass die Kaczak-Brüder da auch versuchen, sich so ein bisschen vielleicht auf ihre Zeit nach der aktiven Karriere vorzubereiten. Eben, ne, man launcht einen Podcast, man zeigt so eine andere Seite von sich, man diskutiert über auch, sagen wir mal, das Privatleben, so ein bisschen Off-Ice-Geschichten. Man teilt so ein bisschen den eigenen Lifestyle und redet eben nicht nur reinweg über das Sportliche. Und dadurch zeigt man noch mehr Personality als jetzt eben bei irgendwelchen standardmäßigen Postgame- oder Pre-Game-Interviews. Und interessanterweise auch, ne, Announcement zu diesem Podcast fand statt in der Pat McAfee-Show, die sicherlich auch nicht unumstritten ist, aber schon auch ein Riesending und eben auch gerade in dieser YouTube-Bubble riesig ist. Ne? Mehr noch als in der klassischen Medien-Bubble. Und in der NHL ist es normalerweise eher so, dass die Spieler schon sich sehr fokussieren auf die klassischen Medien, also was die lokalen Radio- und Fernsehsender und ne, was es da so gibt und die Podcasts vielleicht der ihrer regionalen Fernsehsender, die ja auch meistens die übertragenen Sender dann für die Spiele sind. Aber jetzt sowas ist vielleicht auch nochmal dann ein Vorbild für andere Spieler dann, wenn die so 30, Anfang 30, Mitte 30 werden, dann zu sagen, ey, wir machen mal unser eigenes Ding.
Vor allem ganz geil daran ist so, dass dieses Gefühl von NFL, anderes Entertainment, NBA, anderes Entertainment und jedem, mit dem du dich darüber unterhalten hast, erzählt dir immer ein bisschen was davon, ja, und NHL ist anders, die Spieler sind nicht ganz so extrovertiert und allem drum und dran. Dabei liegt das offen auf der Hand, was du machen kannst. Und das, so wie du das beschreibst und was da kommt, ist das genau das Logische. Was fehlt, ist die Promi-Verlobte, oder?
Gut, das kann man natürlich auch nicht unbedingt erzwingen.
Na! Ja, das ist vielleicht auch eine Frage der Strategie einfach.
Ja, aber das ist natürlich auch wieder so ein Ding. Ne? Also jetzt bei den Kaczak-Brüdern, die sind Amerikaner. Es gibt natürlich viele sehr, sehr gute NHL-Spieler, die sind zum Beispiel Kanadier oder Schweden. Die würden dann vielleicht auch eine Promi-Verlobte finden, aber das wäre dann vielleicht eine kanadische Prominente, die dann vielleicht weltweit nicht ganz so berühmt ist. Oder eine schwedische Promi-Dame zum Beispiel.
Also ja, ich glaube natürlich, die Anzahl der Taylor Swifts auf der Welt ist durchaus berechtigt, argumentiert, limitiert. Aber also im Zweifel, ne, also auch eine Social-Media-Schönheit kann sicherlich dazu helfen. Und Leute, ich mache jetzt hier bewusst Klischee-Gequatsche, um das einmal ganz kurz zu erzählen, damit die Leute das nicht zu ernst nehmen. Kann auf jeden Fall bei der Viralität helfen. Im Zweifel vielleicht auch in Trash-Formaten ansässig. Ob das dann wieder ein Match ist, weiß ich nicht, aber kann für die Reichweite helfen. Aber hoffen wir mal, dass das Format und die Idee dahinter, also sagen wir mal so, im Rahmen dessen bleibt, wofür wir dann vielleicht auch die NHL mögen. Das ist halt das nicht ganz so aufgeregt. Und auch nicht ganz so groß ist. Oder also ich meine hier für unser Format, Konstantin, bevor wir einen weiterspringen, aber wäre es eine Option für dich? Also quasi damit wir, denn wir machen das hier aus, ja, natürlich aus viel Liebe und aus Passion, das müssen wir immer wieder betonen. Aber so ein Reichweitenboost, wenn du irgendwie mal so in so eine Liaison gehst, das könnte doch auch was sein, oder? Was
du meinst strategisch daten, ja. Gibt es da nicht spezielle Apps dafür, wo man dann ihre Promis kennenlernt?
Ist das strategisch?
Also das, ich meine, also ehrlicherweise in der heutigen Social-Media-Zeit habe ich schon das Gefühl, es gibt auch Couples, die das nicht nur aus Zuneigung machen, sondern auch mit Blick auf die Instagram-Follower-Zahlen.
Ja, definitiv. Was es da braucht, sind Persönlichkeiten und deswegen let's talk about the people.
Ja, jetzt müssen wir leider ein bisschen den Switch hinbekommen, denn jetzt eher eine ernste Sache oder eine sehr ernste Sache. Deshalb kurz weg von dem Flachs, den wir natürlich auch gerne mit reinbringen, weil viele der Culture-Themen sind natürlich auch ein bisschen entspannter und ein bisschen lustiger. Aber es gibt ja in der NHL auch schon, wie übrigens in Episode 16 andiskutiert, auch immer wieder Vorfälle abseits des Eises, die strafrechtlich relevant werden und die in dem Bereich sexuelle Nötigung, Belästigung und dergleichen fallen. Und so einen Fall gab es 2018 im Übrigen. Damals gab es nach der Gala der Hockey Canada Foundation in London, Ontario, gab es einen Vorfall. Zunächst sollen 8 U20-Nationalspieler Kanadas beteiligt gewesen sein, sexueller Übergriff einer einzelnen Frau. Am Ende wurden 5 angeklagt. Relativ komplexer Prozess, weil das Ganze war 2018. Die damaligen Untersuchungen wurden auch zunächst eingestellt, wurden dann aber später wieder aufgenommen. An die Öffentlichkeit trat das Ganze erst Jahre später, als dass es überhaupt diese Ermittlungen gab, dass es diesen Vorfall womöglich gegeben haben sollte, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Das ist erst Jahre später dann in die Öffentlichkeit getreten. Die kanadische Regierung hat dann im Übrigen auch dem kanadischen Eishockeyverband mal zwischenzeitlich die Förderung entzogen, ne? Die öffentliche Förderung. Dann ist der Vorstand des kanadischen Verbandes zurückgetreten und so weiter und so fort. Am Ende wurden 5 Spieler angeklagt. Allerdings gab es keinen Schuldspruch und einer dieser Spieler ist zum Beispiel Carter Hart, der jetzt ab Dezember wieder in der NHL spielt. Der war zuletzt Torwart der Philadelphia Flyers in der Saison 23-24 und hat jetzt einen 2-Jahres-Vertrag unterzeichnet für 4 Millionen US-Dollar Gehalt bei den Las Vegas Golden Knights und wird eben jetzt, weil dann quasi diese Suspendierung, die erstmal ausgesprochen wurde von der Liga oder so, ne, also man durfte jetzt aktuell nicht spielen, die ist dann zu Ende. Ab 1. Dezember darf er wieder ran. Am 2. Dezember wäre dann das erste Spiel. Das ist bald. Und natürlich sind viele unglücklich darüber, inklusive im Übrigen der NHL, die sehr dezidiert sagt, Zitat, also die Ereignisse, die sich nach der Gala der Hockey Foundation 2018 in London, Ontario, vor dem Eintritt dieser Spieler in die NHL zugetragen haben, waren zutiefst beunruhigend und inakzeptabel. Die Liga erwartet von allen, die mit dem Sport zu tun haben, dass sie sich mit höchster moralischer Integrität verhalten. Und obwohl in diesem Fall keine Straftat festgestellt wurde, entsprach das Verhalten der beteiligten Spieler sicherlich nicht diesem Standard. Das wurde im September von der NHL kommuniziert, quasi zwischen den Zeilen: Leute, nehmt am besten diese Spieler nicht unter Vertrag. Passiert aber jetzt eben.
Ja, und das hat alles Geschmäckle, ne? Also von A bis Z, weil von dem Weg der Unschuldsvermutung, die weiterhin gelten soll, wo ich weiterhin nach der festen Überzeugung bin, dass das einfach eine Grundfeste der demokratischen Regeln sind oder an denen wir leben sollten, weiß man natürlich trotzdem, dass, also sagt der Bauch dir natürlich trotzdem, dass das alles nicht ganz koscher wirkt. Und das wiederum sorgt dafür, dass wenn du dann also über diese kleine Brandmauer gehst und jemanden davon verpflichtest, dann gehst du damit automatisch natürlich auch moralisches und auch kommunikatives Risiko ein, wenngleich wir wieder zum Ursprung der Unschuldsvermutung kommen. Und das ist, finde ich, immer so ein krass schwerer Cocktail, dem du, glaube ich, nur mit dem entgegentreten kannst, was die NHL da macht. Was ja trotzdem dann dir auch gerne von der Seite wieder als Plattitüde abgestempelt wird. Aber ich finde trotzdem, es ist das, was du machen kannst und machen musst. Anders ist es nicht möglich. Und deswegen ist es wahrscheinlich der Weg. Denn suspendieren auf Verdacht geht halt auch nicht. Weißt du?
Natürlich. Und es ist sogar relativ schwierig, also jetzt für die Liga eine Art Berufsverbot auszusprechen. Genau. Was dem fast gleich kommt. Weil wenn am Ende die nicht schuldig gesprochen werden, dann könnten die eventuell dagegen vorgehen. Es ist nicht ganz ohne. Die Liga kann natürlich schon gewisse Regeln setzen und auch sagen, wir suspendieren jemanden. Aber du kannst nicht einfach willkürlich Leute suspendieren. Als eine öffentliche Profiliga unterliegst dann auch einer gewissen Rechtsprechung. Die anderen Spieler, 3 von den 5, die eben auch angeklagt wurden, nicht schuldig gesprochen wurden, 3 von den 5 sind weiterhin Free Agents, also die sind weiterhin arbeitslos de facto. Ne? Und einer, Michael McLeod, ist mittlerweile, hat jetzt einen Vertrag unterzeichnet in der Continental Hockey League, also in Russland, was ja in der heutigen Zeit des Ukraine-Kriegs eigentlich verpönt ist. Also dass nordamerikanische Spieler sollen nicht dahin gehen und sind mehr oder weniger dann auch so ein bisschen geächtet innerhalb der Eishockey-Community. Wird jetzt eben in Omsk spielen, also wirklich am anderen Ende der Welt. Sicherlich auch nicht das, was er geplant hat. Ein weiterer Spieler war zwischenzeitlich ja in der Schweiz tätig und wurde dann von Ambri Piotta, also von einem Topclub in der Schweiz, suspendiert, als dann diese Dinge an die Öffentlichkeit traten. Ich werde auch ein was machen. In die Shownotes der Folge packe ich mal so eine Timeline vom SRF, also vom Schweizer Radio und Fernsehen, herausgegeben, wo nochmal so ein bisschen einfach chronologisch aufgelistet wird, wie es zu dem, also nicht wie es zum Vorfall kam, aber was es damit auf sich hat und wie das Ganze dann auch ins Tageslicht kam, denn es ist relativ komplex. Ich konnte es jetzt echt nur ein paar Worten zusammenfassen. Also das packe ich mal mit rein. Wer da nochmal die Timeline lesen möchte, zumindest bis 2024, der kann das dort gerne tun, weil eben auch, wie gesagt, es Jahre gedauert hat, bis es an die Öffentlichkeit trat, was ja auch, also eigentlich in der heutigen Zeit sehr überraschend ist, weil normalerweise kommt ja alles sehr, sehr schnell raus.
Ja, ey, definitiv. Also, es bleibt ein Geschmack, es bleibt ein Gefühl von, weiß ich nicht, muss das sein. Ich glaube am Ende des Tages trotzdem immer an die Unschuldsvermutung, weil wir wahrscheinlich auch ganz viel an anderen Stellen noch nicht gesehen haben. was es da gibt. Es braucht aber weiter Aufklärung und es braucht auch weiterhin auch, glaube ich, diese lauten Töne dazu. Und wenn auch alles, was da passiert, nicht die Person selber betrifft, weil sie nicht direkt davon bestraft wird, so ein bisschen ja schon, aber trotzdem, weißt du, du kannst kein Berufsverbot ansprechen, geht es ja dann am Ende ein kleines bisschen um die Kultur, um die Art und Weise, wie die Liga generell diesen Themen gegenübersteht und wie sie sich klar positioniert, weil das macht ja trotzdem was mit den Leuten und drumherum. So, ich glaube, das darf man auch an der Stelle immer nicht unterschätzen. Und deswegen reden wir auch in diesem Format, auch krasser Break, aber natürlich auch über die Culture der NHL.
Natürlich haben wir lieber andere Culture-Themen als Themen, ja. Logischerweise. Aber was ich auch schon mal in der letzten Folge gesagt habe, man muss sich mal vorstellen, es spielen so und so viel Hunderte, Tausende, allein in der NHL und dann noch darüber hinaus in der DEL und in den ganzen anderen Ligen, ne? Also Profi-Eishockey und in den anderen Sportarten auch, plus die Trainer, plus die Betreuer. Viele, gerade die Spieler natürlich, aber auch teilweise die Betreuer, sind, ich sag mal so, eher im sexuell aktiven Alter. Und rein statistisch betrachtet, ist es natürlich so, dass einfach, genau wie in der Gesellschaft, es so und so viel prozentual Vorfälle gibt von sexueller Belästigung und so weiter, was alles schlimm ist, aber es passiert genauso allgemein draußen in der Bevölkerung. Und das spiegelt sich statistisch dann natürlich auch wieder in diesen Profiligen. Das Problem ist nur, hier wird es natürlich erst recht öffentlich. Und hier ist dann diese Vorbildfunktion, über die man ja gern diskutiert, dass eben doch auch viele junge Leute gerade, aber allgemein Leute, also es gibt auch 50-Jährige, die natürlich zu Spielern aufschauen, weil das so ihre Helden sind. Diese Vorbildfunktion natürlich hier eine andere ist als jetzt vielleicht bei Joe Smo an der Ecke, der irgendwo in einem Laden arbeitet und der natürlich keine Vorbildfunktion erstmal für die breite Öffentlichkeit hat, aber hier schon und deshalb ist es umso kniffliger. Und natürlich darüber hinaus kann man immer sagen, ja, dann hier der Carter Hart wurde nicht für schuldig gesprochen, heißt es lange nicht, dass er jetzt ein Anrecht hat, in der NHL zu spielen. Er könnte sich ja auch irgendwie einen normalen Job suchen und in der Versenkung verschwinden, um es mal ein bisschen hart zu sagen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass er ein Anrecht hat auf einen 4-Millionen-Vertrag zum Beispiel. Also es ist sehr, sehr knifflig und natürlich wird es hier publik und leider, meine Feststellung, egal ob jetzt NHL, NFL, Bundesliga, whatever, solange niemand dingfest gemacht wird und am Ende irgendwie im Gefängnis landet, nach solchen Vorfällen oder möglichen Vorfällen, wird der sehr wahrscheinlich, wenn er halbwegs talentiert ist, immer wieder irgendwo einen Profivertrag und ein Profiteam finden.
Wahrscheinlich wird es leider so sein. Komm, Haken hinter, Punkt. Wir werden es nicht ändern können. Wir werden es auch trotzdem nicht sportlich besprechen. Wir haben noch Rubriken. Wir haben noch so ein bisschen was, worüber wir sprechen wollen. Gehen wir weiter. Hast du noch ein anderes Culture-Thema, das für uns vielleicht mal positiv konnektiert ist?
Also ich habe noch ein paar, natürlich. Ich habe auch ein Culture-Thema, wobei natürlich das alles auch mal ein bisschen fließend übergeht bei uns im Podcast. Die NHL Global Series ist ja auch jetzt wieder ein Thema, ne? Also ähnlich wie die NFL International Series. Die Global Series war jetzt in Schweden in der Avicii Arena in Stockholm, war jetzt auch Austragungsort in diesem Kalenderjahr für die Eishockey-Weltmeisterschaft und mit den Spielen der Pittsburgh Penguins gegen die Nashville Predators. Erstmal hatte Pittsburgh den Kürzeren gezogen, in der Overtime verloren gegen Nashville, aber sich dann jetzt revanchiert am Sonntagnachmittag und 4-0 gegen Nashville gewonnen. Und natürlich Global Series allgemein weiterhin so ein Thema, was auch noch sehr wahrscheinlich ausgebaut wird von Seiten der NHL. Darüber wird ja auch intern diskutiert. Also sprich, mehr globale Spiele, mehr International Games, vielleicht auch mehr so Mini-Turniere. Ist auch zumindest aktuell so ein diskutiertes Format, dass vielleicht die NHL so kleine Mini-Turniere austrägt, ne? Zum Beispiel auch in Deutschland vielleicht, dass dann irgendwie so 5-6 Spiele in München stattfinden mit 4 Teams, denn das ist so ein kleines Turnier untereinander ausspielen, aber eben die Spiele selber auch als Regular Season Games gelten, ist ja jetzt auch bei Pittsburgh und Nashville so gewesen, also es sind ja nicht nur irgendwelche Testspiele, weil das ist, glaube ich, jetzt mal als Frage an dich, schon wichtig, denn es gab ja früher schon im Rahmen der NHL, aber auch im Rahmen der NFL gab es immer wieder auch so Spiele international, die dann so, ich sag mal, Preseason waren, Testspiele, Benefizspiele, whatever, ne? Also die eigentlich keine sportliche Relevanz hatten. Ich glaube, es ist wichtig, dass diese Spiele sportliche Relevanz haben.
Ja, 100%. Ich war letztes Jahr bei dem Spiel in München und das war toll, die Buffalo Sabres da zu sehen, aber irgendwie war es auch relativ sinnlos, ihnen dabei zuzugucken, wie sie übermächtigen Gegner kaputt machen. Spiele von NHL-Teams untereinander habe ich bisher immer nur in der NHL gesehen. Und auch dort schwanken natürlich aber auch die Engagements der Teams gegeneinander, wenn es in der Saison, je nachdem in welcher Phase auch ist, vielleicht mal ein bisschen schwieriger ist. Was aber so mit diesen Global Series passiert, und das ist ja auch in Schweden so, das ist, glaube ich, ein ganz schönes Bild, die zelebrieren ja Hockey anders. als es in der NHL der Fall ist. Im Zweifel vielleicht aber noch ein bisschen anders, als es in Deutschland. Also individuell europäische Hockeykultur gepaart mit der NHL ist ja erstmal was Tolles. Und wenn es dann auch noch um einen gewissen Wert geht, das hat man wieder der NFL angesehen, so nicht alles durcheinander bringen hier, der NFL angesehen, die das Spiel auch ein spannendes Spiel mitgebracht hat, das natürlich nicht so geskippt ist, aber da war auf einmal was drin und du hast im Stadion angemerkt, da waren Energie, die haben sich daran abgearbeitet. Das ist immer ein Vorteil. Ich bin aber auf der anderen Seite auch kein Fan davon, wenn jetzt die NHL anfängt, durch kleine Turniere quasi ihr eigenes Produkt zu zerstückeln, nur damit sie andere Märkte erreichen. Bringen den Thrill des Alltags in der Liga mit in ein anderes Land, dann werden die Leute es feiern. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Und es gibt natürlich immer die Gefahr der Übersättigung. Also wenn du jetzt wirklich, was auch intern andiskutiert wird in der NHL, wenn du jetzt wirklich so ein Mini-Turnier zum Beispiel jetzt nach München bringst, ne, einfach mal, München hat eine neue Arena, Riesenarena, sehr modern, ne, auch was natürlich gerne vermarktet werden möchte, oder in die Uber-Arena jetzt nach Berlin, was natürlich durch die Eisbären Berlin auch eine krasse Eishockey-Tradition einfach hat. Viele Meistertitel wurden da jetzt in den letzten Jahren gefeiert, zumindest deutsche Meistertitel, aber es hat ja auch eine Bedeutung. Und die Eisbären Berlin haben am Ende Owner, die in Los Angeles sitzen, und die haben eine Kooperation mit den LA Kings, also vielleicht könnte man da auch eine Verbindung schaffen, aber die Gefahr ist immer da, lässt dann 6 Spiele an einem Standort austragen, dass dann zum 5. Spiel zum Beispiel die Arena nicht mehr voll ist irgendwann, weil ja, wir haben es jetzt gesehen, es ist cool, aber vielleicht irgendwann auch nicht mehr, und das Einzigartige oder das so Besondere ist eben dann nicht mehr unbedingt gegeben, inklusive dessen, dass zum Beispiel jetzt auch bei den Spielen in Schweden man schon gemerkt hat, und wir kommen gleich noch auf das Musikthema, aber dass man schon auch gemerkt hat, okay, das ist ein Spiel jetzt nicht in der x-beliebigen NHL-Arena, denn das ist jetzt was für Nerds im Eishockey, aber wer die Spiele in der SHL, also der Swedish Hockey League, sieht, die sind ganz anders als jetzt in der NHL. Also die Atmosphäre in den Hallen ist eine ganz, ganz andere. Nicht zum Positiven oder Negativen, aber es ist eine ganz andere. Also auch so die Ränge sind anders, die Musik ist anders, die Pausen sind anders gestaltet. Und ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, wenn jetzt die NHL zum Beispiel irgendwo zu Gast ist, ob in Deutschland, Schweden oder in Südafrika, ne? Dass dann auch da immer so ein bisschen rüberkommt, so ist die Kultur vor Ort in den Arenen. Die ist doch eine andere, weil es ja auch wiederum Werbung dann vielleicht für Schweden zum Beispiel oder für Deutschland oder für wen auch immer, wenn die sich dann dort präsentieren bei solchen internationalen Spielen.
Ja, ich finde ich ehrlicherweise total, total richtig, total spannend. Ich freue mich darauf, und da sind wir ja gerade so mittendrin, wenn die NHL vielleicht ein bisschen mehr in Deutschland stattfinden wird. So. Das werden wir bestimmt auch in diesem Format weiter begleiten. Fakt ist, ich hätte es auch gerne mal da drüben erlebt, ne? Also irgendwo da, wo die, ich meine in Schweden meine ich nicht da drüben in den USA, sondern weil ich da auch noch nicht Eishockey erlebt habe. Also die Bilder sehen immer toll aus, aber ich möchte das da auch nochmal, weil das noch ein bisschen mehr Eishockey-Mutterland, als es sich in Deutschland anfühlt.
Ja, ist natürlich auch entsprechend kalt, ne? Und ich glaube,
aber das liebe ich ja.
Man wächst aber da auch mehr mit dem Eis auf, als eben hierzulande. Ja. Das ist sicherlich auch ein Thema. Eishockey ist ja in Deutschland, obwohl es über die Bundesrepublik verteilt ist, trotzdem ein etwas bayerisch schon auch geprägter Sport. Jugendförderung findet eben Landshut und so weiter statt.
Gibt wahrscheinlich mehr
zugefrorene Seen.
Eishockeyvereine in Bayern als im Rest des Landes oder so.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, welche Musik wird da in den Stadien gespielt? Weiß ich nicht, aber wir haben auch immer so ein bisschen bei uns Musik natürlich als ein Culture-Thema, mit dem wir uns ein kleines bisschen auseinandersetzen wollen. Also Audio im Ganzen. Wir haben auch noch so ein bisschen Fashion, worüber wir sprechen wollen. Konstantin, was hast du noch?
Da wollte ich eben nochmal das Thema jetzt aufgreifen mit den Spielen in Stockholm, was ich da cool fand und auch nochmal deine Meinung dazu. Die haben eben da auch wirklich dezidiert schwedische Musik, und schwedische Musik, ne? Man kann sich jetzt darüber streiten, was ist schwedische Musik. Am Ende ist Techno auch mega, natürlich eine riesen Nummer in Schweden, Avicii und so weiter. Ne? Darüber hinaus haben die mir auch echt schwedische Musik mit eingebaut bei diesen International Games jetzt. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Allgemein, wenn jetzt die US-Ligen international zu Gast sind, ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man sich nicht auf so eine stereotypische Art und Weise als Gastgeberland präsentiert. Also jetzt auch wenn Deutschland die dann sind, nicht unbedingt wieder dieser Oktoberfest-Style unbedingt, ne? Aber irgendwie so diese lokale Kultur oder lokale Musik zum Beispiel promotet. Das ist, glaube ich, schon wichtig. Damit es eben nicht nur so ist, okay, wir holen jetzt die Amerikaner zu uns und eine US-Liga oder eine nordamerikanische Liga in dem Fall zu uns und kopieren dann 1:1, was die normalerweise in Detroit oder in wo auch immer machen.
Ja, ja. Ja, es ist eine spannende Frage. Willst du das amerikanische Gefühl mitnehmen und dann soll es alles so sein wie da? Oder willst du deine eigene Folklore reinlassen? Wir können nur wieder hier, weil es in Deutschland halt am meisten passiert ist, NFL-Vergleiche ziehen. Ich sag dir ganz ehrlich, diese Musikauswahldiskussion bei einem deutschen Spiel, da habe ich schon meine Dinge mit so, ne? Und ich weiß aber auch natürlich, was, wo wir leben, was die Menschen für Musik hören, was sie haben wollen. Aber ich denke mir manchmal so, lass doch einfach das komplette Produkt hier rüberbringen und es so machen. Und irgendwie brauchen sie wahrscheinlich aber trotzdem den schwedischen Einfluss, um die Schweden noch ein bisschen mehr abzuholen, und den deutschen Einfluss, um die Deutschen noch ein bisschen mehr abzuholen.
Ja, und eben, ich glaube auch, um so ein Gefühl zu haben, okay, das ist natürlich jetzt ein Gastspiel einer US-Liga, oder NHL ist natürlich nicht nur eine US-Liga, sondern eine nordamerikanische Liga. Der kanadische Einfluss ist groß. Aber aber es ist Nordamerika und am Ende, ich meine, Kanada musikalisch ja auch nicht ganz so weit entfernt von den USA zuweilen. Aber vielleicht das Gefühl dann so ein bisschen zu präsentieren, okay, das ist jetzt, die sind zu Gast bei uns, aber wir haben auch ein bisschen was zu bieten. Aber natürlich die Gefahr wiederum, das war jetzt in Schweden nicht so der Fall, die Gefahr in Deutschland ist wiederum, dass dann es ins Stereotypische abdriftet und dass ich dann plötzlich da irgendwelche Dirndl auf dem Feld sehe. Naja.
Ja.
Und das wiederum will ich eigentlich auch nicht, weil das repräsentiert auch nur einen ganz geringen Teil von deutscher zum Beispiel Musik und allgemeinen Feierkultur. Nichts gegen das Oktoberfest, aber sorry, es ist nicht nur Dirndl in Deutschland.
Nee, genau, das ist ja immer mein Problem, wenn die Leute von außen immer denken, dass Haxe und Oktoberfest Deutschland ist. Das erzähl mal im Hamburger hier oben.
Erzähl das mal im Berliner, die denken sich. Ich meine, da gibt es auch irgendwelche lustigen hier Brauhöfe und so weiter, aber es ist dann eher so aus Spaß und mal ein bisschen im Jahr, aber es gibt noch andere 11 Monate im Jahr.
Wollen wir eine Style-Frage klären, so fashionmäßig, lifestyle-mäßig, irgendetwas, was noch geklärt werden muss?
Ich glaube, das Wichtigste ist, und das könnte uns noch weiter beschäftigen, dass der Anzugzwang jetzt aufgehoben wurde. Und das haben wir jetzt schon mal.
Die Gründe, warum ich nie NHL-Profi geworden bin vorher, sonst wäre ich es geworden.
Hast du, glaube ich, das letzte Mal schon angedeutet, dass es dass der einzige Grund ist, natürlich.
Das war der einzige Grund, warum ich es nicht geschafft habe.
Ja, absolut. Aber das zweite Interessante wird, und das beobachte ich jetzt noch, und da müssen wir mal, das ist, glaube ich, ein bisschen als fortlaufende Rubrik mitnehmen, wie dann sich die Spieler ab sofort präsentieren, weil es gibt einige Spieler in der NHL, die seit 10 Jahren, zumindest wenn sie jetzt an der Arena ankommen oder aus dem Bus aus steigen oder vielleicht auch im Teamhotel, ne, je nachdem, oder bei einer Pressekonferenz im Anzug dastehen. Und meistens sind es relativ simple Anzüge und die haben meistens alle den identischen Anzug an, weil der wird gestellt von irgendjemandem, da gibt es dann wieder noch eine Partnerschaft mit irgendeinem Ausstatter und gut ist. So. Also sie mussten sich nicht unbedingt selber einkleiden. Privat sicherlich anders und auf Instagram sieht man dann vielleicht auch gewisse Einflüsse, wobei viele sind auch ein bisschen bieder bislang gewesen. Und jetzt bin ich gespannt, wie sich das Ganze in Zukunft gestaltet, ob wir jetzt mehr auch Fashion-Personality von NHL-Spielern sehen. Ich glaube, manchen wird es relativ schwer fallen, wenn du 10 Jahre lang schon Profi bist und davor auch schon, weißt du, so ein Top-Spieler warst, irgendwie College-, Highschool-Bereich und da ja schon irgendwie am Ende so gekleidet warst oder so eingekleidet wurdest wahrscheinlich von deinem College oder deiner Highschool oder deiner Academy oder deinen Eltern. Inwieweit du dann daraus ausbrechen kannst und vielleicht plötzlich mal Personality zeigst. Andeutungsweise, manche Spieler haben es jetzt schon gemacht, die sind jetzt mehr so in, so ich sag mal, ein bisschen Hip-Hop-Wear, manche sind so ein bisschen diese Mischung, die es ja mittlerweile gibt, so High-Fashion und Hip-Hop-Wear, ist ja doch, ne, die Schnittmengen sind mittlerweile ganz schön groß geworden. Schau dir mal die neuen Rolex-Kollektionen an. Die Mischung ist sehr, sehr groß zu teilen, die Schnittmengen. Aber manche machen es schon, aber viele tun sich, glaube ich, auch noch schwer. Und es wird jetzt spannend sein, jeweils in den nächsten Monaten dann mehr und mehr dann an den Arenen zu den Spielen kommen und plötzlich mal so richtig einen raushängen lassen.
Ich glaube, das ist ein Generationsthema, ne? Die jüngere Generation. Natürlich ist der NHL-Spieler oder generell der geneigte Hockeyspieler im Klischee einer, der sich nicht so viel um solche Sachen schert. Aber auch Social Media wird ihn dazu gebracht haben, dass er sich mehr scheren möchte. Und wenn er das macht, dann darf er auch diese ganzen, also Fashion-Situationen jetzt vielleicht mal ausleben. Klingt auch nach einer klassischen Schablone, denn da ist ja die NBA ganz weit vorne und die NFL dann ja auch irgendwann weit vorne und die Spieler und Individualisierung. Also da wird man sicher, also ich kann mir noch nicht vorstellen, dass ich eine NHL-Dokumentation über Spieler gucke, in denen sie wie Lamar Jackson zusammen mit ihrem, weil das war diese NFL-Doku über die Porträtierung der Quarterbacks, wo er quasi für jedes Spiel einen neuen Anzug hat schneidern lassen.
Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen extrem, ne? Weil 82 Spielen.
Ja, genau, aber it depends.
Aber natürlich eröffnen sich da auch Möglichkeiten für die Spieler jetzt neue
Partnerschaften, ne?
Ja, genau, neue Sponsorenverträge, weil du hast am Ende coole Marken, coole Labels, die mehr so im zum Beispiel Hip-Hop-Fashion-Bereich oder auch so im Skater-Fashion-Bereich zum Beispiel unterwegs sind oder Sneaker-Brands, ne, abseits der klassischen Marken. Und ich meine, am Ende, die lächeln sich da auch danach, irgendwie jetzt solchen kanadischen Topspieler unter Vertrag zu nehmen, weil da kann ich plötzlich irgendwie in Edmonton mit dem Werbung machen, wo ich vielleicht vorher nicht unbedingt diese Figur hatte. Also ich meine, das sind ja auch so Märkte, ne? Ich meine, in Philly oder in New York, da brauche ich mir nicht mehr nach Athleten umzuschauen als Label, da habe ich schon meine normalerweise. Aber wie ist es in Edmonton oder irgendwo in Calgary?
Ist die Frage, ob der Markt für dich interessant ist, aber diese Diskussion führt jetzt an der Stelle, glaube ich, zu weit. Fakt ist aber, es kann ziemlich viele Auswüchse haben. Ne? Und ob jetzt das individuelle, klassisch klischeebehaftete Holzfällerhemd jetzt eine Renaissance durch die NHL in den Welt, mir fehlen die Worte heute, weil ich will lustige Sätze formulieren und dann. Also in der Fashion-Welt, das wollte ich sagen, ob es dadurch Einzug fährt oder nicht. Das kann ich nicht genau sagen. Es ist ja schon da, es ist dann immer wieder weg und sowas alles. Aber ich würde sagen, wenn NHL, also wenn das jemand zurückbringen kann, dann definitiv NHL-Profis. So. Ist ja dann aber auch, wenn man sich das mal zusammenfasst, was wir heute so gehabt haben, ja auch eigentlich ganz spannend, dass die NHL doch. Also sie will in den Markt, sie will in die Welt hinaus, ne?
Auf alle Fälle. Also ich glaube, sie will so ein bisschen ausbrechen aus dem alten Klischee, weil das, wie sich die NHL dargestellt hat, war sicherlich auch noch in der Zeit, ne? Also vielleicht in den 80ern, selbst in den 90ern war das alles noch okay. Es war wirklich auch noch ein bisschen anders, weil da gab es natürlich auch diese ganzen Plattformen noch nicht für Spieler und auch für Vereine und diese Sponsorings gab es übrigens auch in anderen Sportarten, in anderen Ligen ja noch nicht in der Art und Weise, wie es heute der Fall einfach ist. Da gab es auch noch nicht so viele Modelabels zum Beispiel. Ne? Also auch die Anzahl Modelabels in den letzten 20 Jahren, sei es in Deutschland oder erst recht in Nordamerika, ist natürlich auch explodiert. Im Vergleich zu, ne, von eben 1990 wahrscheinlich. Bisschen vor meiner Zeit, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, wenn man sich auch Statistiken anschaut. Also insofern ist ein bisschen auszubrechen, ist glaube ich schon der richtige Weg. Und am Ende kann es ja auch sein, dass viele dann vielleicht auf lästige so Streetwear übergehen. Und dann gibt es wiederum ein paar Spieler, die sagen, ja, jetzt ist genau meine Zeit, jetzt packe ich nur noch die High-End 10.000-Euro-Anzüge aus.
Ey, ja, mal gucken. Wird auf jeden Fall spannend. Wir schließen heute. Denn es gibt schon so ein paar Punkte, die ich noch daran spannend finde, aber die bewahren wir uns für die nächsten Folgen auf. Denn es wird hier natürlich weitergehen. Spätestens in 2 Wochen mit der nächsten Folge von What the Puck, unserem kleinen NHL-Podcast, der, und das ist, glaube ich, das Wichtige, ja so ein bisschen um das Spielfeld und die Ergebnisse herumblickt, sondern diese Liga, die wir ja alle schon, also vor allem die hier zuhört, wir beide hier schon seit vielen, vielen Jahren so ein kleines bisschen beobachten und die gerade dabei ist, selber versucht, ein kleines bisschen cooler zu werden und dabei aber ihre Culture behält und deshalb sind wir das passende Format dafür. Konstantin, danke. Wir sprechen uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt What the Puck. Bis dahin, macht's gut. What the puck. What the puck. What the